Sie hören den Kurier.
Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt. Ist das so? Also auch für die am Montag getroffene Entscheidung zur sogenannten Osterruhe.
Mit diesen starken Worten wendete sich heute die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel an die Presse und an alle Bürgerinnen und Bürger Deutschlands. Die in Deutschland ursprünglich geplante Osterruhe ist damit vom Tisch. In Österreich wird es für den Osten jedoch sehr wohl eine sogenannte Osterruhe geben. Das wurde gestern im Ostgipfel beschlossen. Was da jetzt konkret auf die östlichen Bundesländer, also Wien, Niederösterreich und Burgenland zukommt, hört ihr gleich von meinem Kollegen Josef Gebhardt. Außerdem spreche ich heute mit dem Leiter der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie der Klinik Floridsdorf, Ashang Walipur, darüber, wie kritisch die Lage auf den Intensivstationen wirklich ist und ob eine Osterruhe da tatsächlich eine Entlastung bringen kann. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die Osterruhe in Deutschland ist also wieder abgesagt. Ursprünglich war geplant, den Gründonnerstag und den Karfreitag einmalig als Ruhetag zu definieren, um insgesamt an 5 zusammenhängenden Tage die Kontakte so weit wie möglich zu beschränken. Nur am Karsamstag hätte der Lebensmittelhandel im engeren Sinn aufsperren dürfen. Doch die ursprünglich geplante Regelung ist nun wieder vom Tisch. Der Aufwand und der Nutzen einer solchen Regelung hätten in keinem vernünftigen Verhältnis gestanden, erklärte heute Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Wir müssen es unbedingt schaffen, die dritte Welle der Pandemie zu bremsen und umzukehren. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Sie hatte ihre guten Gründe, war aber in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar, wenn sie überhaupt jemals so umsetzbar ist, dass Aufwand und Nutzen in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis stehen.
In Österreich sieht es da etwas anders aus. Wie ihr gestern schon von meinem Kollegen Johannes Ahrens gehört habt, hat gestern in Österreich der sogenannte Ostgipfel stattgefunden. Bei diesem haben Gesundheitsminister Anschober und die Landeshauptleute von Wien, Niederösterreich und Burgenland über eine Strategie für den Osten beraten. Was bei diesem Ostgipfel herausgekommen ist, bespreche ich jetzt mit meinem Kurier-Kroni-Kollegen Josef Gebhardt. Josef, gestern hat der sogenannte Ostgipfel stattgefunden, um zu entscheiden, wie es in Wien, Niederösterreich und Burgenland weitergehen soll. Die Beteiligten sind da bis in die Nacht hinein zusammengesessen. Was ist da denn jetzt überhaupt rausgekommen?
Also tatsächlich haben die Verhandlungen bis 2:30 in der Früh gedauert. Und offiziell war heute in der Früh eigentlich noch nichts zu erfahren. Man hat Stillschweigen vereinbart und man will erst heute am Abend die Ergebnisse verkünden. Es ist aber im Laufe des Vormittags schon allerhand durchgesickert. Also die wichtigste Maßnahme ist sicherlich ein kleiner Lockdown, der auch Osterruhe bezeichnet wird. Das heißt, dass also zwischen Gründonnerstag bis zum Dienstag nach Ostern alle Geschäfte zu haben sollen, mit Ausnahme natürlich Lebensmittelhandel und Apotheken und auch sogenannte körpernahe Dienstleister wie Friseure allen voran. Das ist natürlich nicht so massiv, wie es vielleicht am ersten Blick klingt, weil ja hier der Sonntag und der Ostermontag ohnehin frei ist. Die zweite wichtigste Maßnahme ist die Verlängerung der Osterferien bis zum 11. April, also um eine Woche, weil gerade zuletzt in den Schulen das Infektionsgeschehen sehr stark war. Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe von kleineren Maßnahmen, beispielsweise das verpflichtende Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen, also beispielsweise am Arbeitsplatz. Dann sollen Grenzkontrollen intensiviert werden und Auch Homeoffice soll forciert werden nach jetzigem Informationsstand.
Mhm. Du hast das schon angesprochen, der Ostgipfel soll ja bis um 2.30 Uhr gedauert haben. Man kann also durchaus davon ausgehen, dass sich die Beteiligten hier nicht sofort einig waren, wie es weitergehen soll. Wer von den Beteiligten war denn da eher für härtere Maßnahmen und wer für vielleicht sogar Lockerungen?
Also es gab im Wesentlichen zwei Gruppen oder zwei Frontstellungen. Auf der einen Seite, sage ich jetzt einmal, die Hardliner, die jetzt also strengere Maßnahmen wünschten. Das war einerseits Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Denen wäre es am liebsten gewesen, wenn jetzt überhaupt ein Lockdown gekommen wäre, der 2 Wochen gedauert hätte. Und auf der anderen Seite standen die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die schon im Vorfeld immer wieder betont hat, wie wichtig es ist, dass der Handel offen bleibt, also um die Wirtschaft nicht so stark zu schädigen. Dem Vernehmen nach erhielt sie hier auch Unterstützung aus dem Bundeskanzleramt, was diese Position betrifft. Und der Dritte im Bunde, der Landeshauptmann von Burgenland, Hans-Peter Loskozil, soll hier angeblich in etwa in der Mitte gestanden sein, inhaltlich.
Mhm. So wie man hört, sollen die gestern ausgemachten Maßnahmen der Landeshauptleute den Expertinnen und Experten und auch der Bundesregierung zu wenig gewesen sein. Angeblich haben sie auf einen harten Lockdown gedrängt. Warum haben da die Landeshauptleute dann doch nicht eingelenkt?
Ja, also das Ganze, was hier vorliegt, ist natürlich ein Kompromiss, der jetzt rein vom medizinischen Blickwinkel her sicherlich nicht ausreichend ist, wie auch viele Experten betont haben. Wie gesagt, es gibt hier Bedenken, also vor allem aus Niederösterreich beispielsweise, dass man hier nicht weiter den Handel schädigen darf. Und es gibt auch natürlich das Argument, dass also beispielsweise vom Umweltmediziner Hans-Peter Hutter ins Treffen geführt wurde. Was helfen die schärfsten Maßnahmen, wenn sich mittlerweile, wie es leider offenbar schon sehr verbreitet der Fall zu sein scheint, kaum noch jemand daran hält. Das gilt auch insbesondere für jüngere Leute, die jetzt allerdings aber eine besonders wichtige Zielgruppe sind, weil hier auch die Infektionen sehr stark zunehmen und auch sehr schwere Verläufe feststellbar sind. Und dahingehend wird halt auch argumentiert, man muss jetzt also keine scharfen Maßnahmen setzen, weil die nichts mehr bringen mittlerweile.
Mhm. Die Maßnahmen, die da jetzt beschlossen worden sind, sind ja erstmal nur ein Ausblick auf die nächsten 2 bis 3 Wochen. Gibt es schon einen Plan, wie es danach weitergehen wird, beziehungsweise wann wird das beschlossen?
Das ist noch relativ offen. Was man schon sagen kann, ist, dass dem Vernehmen nach Wiener Bürgermeister Ludwig, der ja eben ein Vertreter von Befürworter von schärferen Maßnahmen ist, sich also das Recht vorbehalten hat, auf eigene Faust, also nur in Wien jetzt schärfere Maßnahmen noch anzuordnen, sollten die jetzt vereinbarten keine Wirkung zeigen. Das heißt, Wien würde hier einen Alleingang machen, während also die beschlossenen Maßnahmen hier im Verbund einheitlich in Wien, Niederösterreich und Burgenland umgesetzt werden sollen.
Was wäre denn da überhaupt möglich an schärferen Maßnahmen? Jetzt kann Wien ja eher schwer ganz abgegrenzt werden im Sinne von, man braucht einen negativen Test, wenn man ausreisen will. Das ist bei so einer Großstadt de facto einfach nicht möglich. Was wäre denn da denkbar, dass da kommt für Wien?
Das ist tatsächlich das Problem und auf das wurde auch immer hingewiesen, dass das hier eben, das unterscheidet eben die Ostregion auch von Westösterreich, also wo Vorarlberg und Tirol beispielsweise sehr viel leichter voneinander zu trennen sind, während hier in Wien ja tagtäglich 250.000 Pendler aus- und einfahren, vor allem aus Niederösterreich. Ja, man könnte beispielsweise vielleicht noch schärfere Maßnahmen in Schulen setzen, im Alleingang. Das wäre eine naheliegende Möglichkeit, was mir jetzt also einfallen würde. Konkret hat man sich hier aber noch nicht dazu geäußert.
Mhm. Du hast eingangs schon gesagt, wir wissen noch nicht alles. Es wurde Stillschweigen für den heutigen Tag noch vereinbart. Das sind Informationen, die schon ein bisschen durchgesickert sind. Wir rechnen also erst gegen Abend mit einer Pressekonferenz, bei der dann die endgültigen Ergebnisse verkündet werden. Aber wieso gibt es eigentlich die Ergebnisse nicht jetzt schon? Was passiert denn da heute im Laufe des Tages noch?
Das ist schwierig. Also da gibt es verschiedene Interpretationen. Manche meinen, es könnte sein, also dass man hier irgendwie sich noch ein bisschen scheut, wie man jetzt also die negative Botschaft unter das Volk bringen soll oder halt noch daran genau feilt hier an einer Kommunikationsstrategie, die dann auch wirklich funktioniert und dann die Maßnahmen von den Menschen mitgetragen werden. Offiziell hieß es, dass es im Detail auf verschiedenen Ebenen noch weitere Gespräche geben müsse mit Experten. Weiters wurde auch damit argumentiert, dass heute zeitgleich eine Sitzung des Nationalrats stattfindet, wo der Gesundheitsminister Anschober dann vor Ort sein muss für eine Aktuelle Stunde.
Okay, Josef, dann vielen Dank für die Einblicke von dir zu dem Thema und wir sind gespannt, was da noch so rauskommt heute im Laufe des Tages.
Dankeschön.
Sobald es hier Neuigkeiten gibt, informieren wir euch natürlich sofort auf kurier.at. Eine neue Info haben wir den Moment erfahren, und zwar, dass im Osten Österreichs zwischen 27. März und 11. April eine 24 Stunden Ausgangssperre gelten soll. Das heißt, nur im Rahmen bestimmter Ausnahmen, also zum Beispiel fürs Einkaufen, ist es dann möglich, seine Wohnung zu verlassen. Die neuen Maßnahmen sollen ja vor allem gegen die Situation in den Spitälern helfen. Denn mit den steigenden Infektionszahlen müssen auch immer mehr Covid-Patientinnen und Patienten zur Behandlung ins Spital. Die infektiösere und aggressivere britische Variante B.1.1.7 macht es uns wahrlich nicht leicht. Aber wie ist denn derzeit wirklich die Situation in den Spitälern? Sind unsere Intensivstationen schon am Limit und kann die sogenannte Osterruhe wirklich für eine Entlastung sorgen? Um darüber zu sprechen, bin ich jetzt mit Ashang Walipur verbunden. Er ist Leiter der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie der Klinik Floridsdorf. Herr Walipur, gestern beim Ostgipfel wurde ja anscheinend ein recht dramatisches Szenario skizziert, was die Lage auf den Intensivstationen betrifft. Können Sie uns mal einen Überblick geben, wie ist denn die Lage im Moment auf den Intensivstationen in Österreich?
Also ich kann die Lage nicht für ganz Österreich beurteilen. Ich kann sie für den Wiener Gesundheitsverbund relativ gut beurteilen, weil wir alle miteinander sehr gut vernetzt sind und auch täglich Berichte erhalten über die verfügbaren Kapazitäten. In der derzeitigen Ausbaustufe, sage ich mal, der Kapazitäten haben wir eine nahezu Totalauslastung erreicht, was so viel bedeutet, dass gut 90% oder mehr der für diese derzeitige Eskalationsstufe vorgesehenen Intensivbetten bereits belegt sind. Das bedeutet, man muss jetzt wieder in die nächste Eskalationsstufe gehen. Das ist ein sehr intensiver Prozess, wenn man sich sehr genau überlegen muss, wenn man Intensivbetten widmet für Covid, dass sie dann womöglich für andere Krankheitsbilder fehlen. Im Umkehrschluss wiederum heißt das, dass man beispielsweise große Operationen, also Operationen mit einem hohen Risiko für einen intensivmedizinischen Aufenthalt im Anschluss verschieben muss, denn das entsprechende Bett würde dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, das ist ein Anfang jetzt in mehreren Bereichen in Kooperation mit den Privatspielern im AKH und auch innerhalb des Wiener Gesundheitsverbundes jetzt weitere Intensivbettenkapazitäten zu schaffen.
Das heißt, wir sind schon an dem Punkt, wo eben Operationen verschoben werden auf einen späteren Zeitpunkt.
Ja, das ist ein klarer Auftrag, der auch an die entsprechenden Häuser gegangen ist, die Operationen, die nicht dringlich erforderlich sind, bereits zu verschieben. All jene Operationen, die akut erforderlich sind, werden natürlich selbstverständlich weiterhin durchgeführt, aber man muss jetzt entsprechende Operationen, wo keine lebensdringliche Notwendigkeit besteht oder wo auch kein Schaden zu erwarten ist durch eine Verschiebung, kein krankheitlicher Schaden oder kein gesundheitlicher Schaden zu erwarten ist, die werden alle jetzt verschoben.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, wir sind gerade bei einer 90-prozentigen Auslastung, vor allem in Wien. Wovon gehen Sie denn aus, dass das jetzt die nächsten, wird das jetzt so weitergehen? Werden wir da wirklich schon bald am Limit sein?
Also wenn es weiter so geht mit den Infektionszahlen, dann ist durchaus anzunehmen, dass auch diese Kapazitäten, die wir derzeit zur Verfügung haben, natürlich relativ bald aufgebraucht sind und dass womöglich auch schon bereits Anspannung für die nächste Eskalationsstufe besteht. Dennoch sind alle sehr bemüht, denke ich, die Intensiveinheiten, auch die Verantwortlichen für den Wiener Gesundheitsverbund, so gut wie möglich rasch Kooperationen zu schaffen, Szenarien zu schaffen, den Bedarf aufzustocken. Zum einen, zum anderen werden auch alle Maßnahmen gesetzt im Bereich der Normbettenstationen, jene Patienten alles mögliche an Therapien auch anbieten zu lassen, damit es erst gar nicht zu einem Intensivaufenthalt kommt. Wir haben ja auch an den Normbettenstationen die Möglichkeit einer verstärkten Atemunterstützung und dadurch kann man auch dem einen oder anderen Patienten so über diese Sauerstoffarmut drüber retten, wenn man so möchte, damit es gar nicht erst zu einem Intensivaufenthalt kommt. Also es wird an verschiedenen Ebenen daran gearbeitet, die uns zur Verfügung stehenden Intensivbettenkapazitäten so gut wie möglich einzusetzen.
Mhm. Jetzt ist eben das Ziel, für den Fall der Fälle mehr Intensivbetten zu organisieren. Aber wo ist denn da überhaupt wirklich dieser kritische Punkt? Ist es eher, dass es zu wenig Betten gibt oder sind es vielleicht die Ressourcen, dass etwa Beatmungsgeräte fehlen? Oder ist es vielleicht eher die Zahl des Personals, die da zu wenig ist?
Also es ist definitiv die Zahl des Personals, das kann ich mit Sicherheit beantworten. Ein qualifiziertes Pflegepersonal mit intensivmedizinischer Ausbildung zu finden, ist schon in Nicht-Pandemie-Zeiten oftmals ein rares Gut. Jetzt natürlich nochmals besonders gefordert. In den letzten 12 Monaten ist dieses Personal gewesen, das an den Intensiveinheiten arbeitet. Es wurde bereits in den meisten Häusern auch Personal von der Anästhesiepflege hinzugezogen, die unterstützt das Personal auf den Intensivstationen, weil es sehr ähnliche Fachbereiche sind. Die sind zwar nicht deckungsgleich, aber zumindest ähnlich. Und die nächste Stufe ist dann ja schon, dass man jedoch auch Pflegepersonal hinzuführen muss, beziehungsweise hinzufügen muss, das vielleicht nicht intensivmedizinische Erfahrung hat, allerdings dann eher in einer unterstützenden Rolle. Auch auf ärztlicher Seite ist natürlich eine entsprechende Personalexpertise erforderlich. Da haben wir Gott sei Dank im Wiener Gesundheitsverbund relativ viel Expertise mit vielen Intensivmedizinerinnen und Intensivmedizinern, die aber vielleicht aus anderen Bereichen jetzt auch dorthin abgezogen werden müssen, damit intensivmedizinische Expertise auch von ärztlicher Seite vorhanden ist.
Mhm. Jetzt haben wir vorher schon darüber gesprochen, dass die Lage eben besonders im Osten sehr kritisch ist. Wäre es denn zum Beispiel möglich, Patientinnen und Patienten aus dem Osten in Spitäler aus dem Westen zu verlegen, beziehungsweise wird das bereits angedacht?
Also meines Wissens ist das derzeit noch kein Thema. Ob es eine politische Entscheidung in dieser Richtung gibt oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin davon überzeugt, dass alle Beteiligten alles tun werden, dass zunächst mal sämtliche zur Verfügung stehenden Ressourcen im Osten, in erster Linie natürlich jetzt in Wien selbst, zur Verfügung stehen und geschaffen werden und man sich erst dann darüber Gedanken macht, wenn man an den Punkt angelangt ist, wo man dann tatsächlich gar keine Bettenkapazitäten mehr hat, dann muss man in die weiterführenden Kooperationen natürlich über das Bundesland hinausgehen. Das wäre denkbar. Das trifft wahrscheinlich nicht für alle Patienten zu, dass das machbar wäre. Aber für den einen oder anderen Patienten ist das theoretisch möglich. Aber wie gesagt, sicherlich erst dann, wenn es gar keine Möglichkeiten mehr gibt, die wohnortnahe zu versorgen.
Mhm. Sprechen wir vielleicht noch ganz kurz über die Patientinnen und Patienten selbst. Wir merken, die werden jetzt vor allem wahrscheinlich auch durch die britische Variante oft jünger, beziehungsweise vielleicht auch der Verlauf stärker. Nehmen Sie das auch so wahr auf den Intensivstationen? Kann man das so quasi sagen?
Ja, durchaus. Also wenn wir das vergleichen mit dem Herbst vor wenigen Monaten noch, waren die Patientinnen und Patienten im Regelfall jünger. Also älter meine ich, sie sind jetzt jünger und sie waren vom Profil her damit auch einem eher höheren Risiko ausgesetzt, aus damaliger Sicht einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. Durch die britische Mutation, die ja nicht nur infektiös ist, sondern auch in ihrem Krankheitsverlauf aggressiver ist, kommt es auch entsprechend dazu, dass viele jüngere Patientinnen und Patienten, also wir sprechen hier von einem Altersbereich zwischen 20 und 50, vielleicht 60 Jahren, dass diese Patienten auch einen sehr großen Anteil bereits ausmachen an den entsprechenden Intensiveinheiten. Bei uns in der Klinik Floridsdorf ist der jüngste Covid-Patient 33 Jahre. Der älteste ist jetzt gerade mal 65 Jahre alt. Dazwischen sozusagen haben wir alle die gesamte Bandbreite, sage ich mal, damit dieser Durchschnittsalter irgendwo bei 40 bis 45.
Mhm. Und wie lange befinden sich die Patientinnen und Patienten durchschnittlich bei Ihnen auf der Intensivstation?
Also mindestens 2 Wochen auf der Intensivstation und rund 7 Tage auf der Intermediärstation. Das ist ja so eine Abstufung im Bereich der Intensiveinheiten. Die Intermediärstation ist die Vorstufe zur Intensivstation. Viele Patienten, die akut dorthin kommen, sind allerdings nur für kurze Zeit dort und benötigen bereits eine intensivmedizinische Behandlung auf der klassischen Intensivstation. Wenn die aber nur eine Betreuung auf der Intermediärstation benötigen, ist dort das durchschnittliche Aufenthaltsdauer 5 bis 7 Tage. Und in vielen Fällen jedoch ist es schon nach 1-2 Tagen notwendig, dass Patienten von dort auf die Intensivstation kommen.
Mhm. Abschließend vielleicht noch die Frage, gestern hat der Ostgipfel stattgefunden, bei dem soll jetzt angeblich eine Osterruhe beschlossen worden sein, das heißt quasi ein Mini-Lockdown im Osten für 5 Tage. Glauben Sie, dass das eine Entlastung für die Intensivstationen bringt?
Also das kann ich nur hoffen. Ich glaube, jede Beschränkung oder jede Reduktion von Fallzahlen hilft natürlich, weil wir wissen, dass das ja auch dann zu einem kumulativen Anstieg oder besser gesagt zu einem exponentiellen Anstieg kommen kann. Damit ist jede Reduktion von Kontakten, die dazu beiträgt, dass die gesamten Infektionszahlen flacher gehalten werden beziehungsweise nicht mehr rasanter ansteigen, ist natürlich eine Hilfe. Was wichtig wäre jedoch auch über diese paar Tage hinaus, ein gewisses Bewusstsein in der allgemeinen Bevölkerung über die Ernsthaftigkeit der derzeitigen Lage zu haben und sich bewusst tatsächlich zu machen, dass die Situation jetzt ernst ist, noch einmal ernster, als es im Herbst war. Wir sind zwar in einem grundsätzlich stabilen und guten Gesundheitssystem, jedoch zaubern können wir alle nicht und irgendwann einmal sind auch da die Grenzen erreicht und das wollen wir tunlichst verhindern, dass wir irgendeinem Patienten oder einer Patientin nicht die bestmögliche Therapie zukommen lassen können.
Herr Wallipur, dann sage ich danke für das Gespräch und alles Gute zu Ihnen auf die Station.
Ja, vielen Dank.
Der Mediziner bittet also darum, dass wir uns alle nochmal den Ernst der Lage bewusst machen und so weit wie möglich auf Kontakte verzichten. Auch wenn es schwierig ist. So, damit sind wir für heute auch schon am Ende angelangt. Wie immer gibt es auch heute noch einen musikalischen Abschluss für euch. Und zwar dieses Mal von der österreichischen Band Bilderbuch, die vor kurzem erst eine neue Single herausgebracht hat. Und zwar Nahuel Huapi. Falls ihr euch jetzt fragt, bitte was? Nahuel Huapi ist kein Fantasiewort, sondern ein See in Argentinien, wo die Band vor einem Jahr Urlaub gemacht hat. Und entstanden ist dabei unter anderem eben dieser Song. Und der klingt so. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich auf Apple Podcast, Fio oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich hoffe, ihr habt jetzt noch daheim einen gemütlichen Abend. Auch wenn wir im Moment sicher alle lieber an einem schönen See wären.
Da wo wir liegen, da ist hohes Gras. Ich in dir, nur Mutter Erde is watching us. Und exotic restaurants sind die Dinge, die dir wichtig sind. Offene Wunden von toxic relationships. We can talk about